24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Ich freue mich heute auf das Gespräch im Podcast 24/7 mit Agnieszka Otte und Merle Janicki. Schön, dass ihr da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns.
Zu Beginn die Frage, wie hat das eigentlich mit Ihnen angefangen?
Ja, also Praxisanleitung on Air ist tatsächlich in Mara entstanden im Rahmen unserer Tätigkeit als Praxisanleiterin. Wir haben ja auch zusammen in einem Kernteam gearbeitet und ich glaube, wir saßen einmal in unserem Büro und haben uns darüber ausgetauscht, dass wir immer so die gleichen Fehler bei Auszubildenden entdecken. Gerade im Bereich der Basishygiene sind uns immer wieder die gleichen Fehler begegnet. Und im Grunde haben wir immer das Gleiche gepredigt. Und das war so ein bisschen frustrierend für uns. Und da haben wir überlegt, können wir das vielleicht irgendwie anders vermitteln, gestalten? Und ich hatte damals in meiner Lehrprobe die Fehleranalyse. Und dann habe ich Merle die Methode vorgeschlagen, ob wir nicht mal so eine Fehleranalyse ins Leben rufen möchten. Weil die Methode einfach super funktioniert hat. Mhm. Und dann ist auch so die Idee der Videos entstanden. Mhm. Da hatten wir auch sehr viel Spaß bei dem Dreh. Also wir haben unglaublich viel gelacht und haben dann diese Videos im Rahmen einer Gruppenanleitung abgespielt. Und die Reaktion der Auszubildenden waren sehr unterschiedlich. Wir hatten Auszubildende, die haben viel gelacht. Die fanden das einfach witzig, uns in diesen Rollen zu erleben. Und es hat ja auch immer so einen gewissen Humor in unseren Reels. Fanden das ganz interessant und konnten das auch nachvollziehen, dass da die Fehler vorhanden sind, haben das gut reflektiert. Und dann hatten wir aber auch Auszubildende, die entsetzt waren. Die also wirklich die Hände vor den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt falsch, aber das mache ich seit Jahren so. Und das hat mir noch nie jemand gesagt. Also da war der Aha-Effekt einfach unglaublich da.
Und das heißt, die haben nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie es so peinlich fanden, so quasi eine Erkenntnis.
Ja.
Wunderbar. Also Frau Janicki, das heißt, ich dachte jetzt auch, vielleicht erzählen Sie mir den Anfang einer schönen Liebesgeschichte oder Freundschaft, aber Sie sind sozusagen
tatsächlich hat uns das sehr zusammen.
Nein, also Sie kannten sich als Kolleginnen und haben dann irgendwann diesen Weg gegangen und haben den, das müssen wir jetzt mal erzählen, Instagram-Account ins Leben gerufen, Praxisanleitung on Air, mit dem Sie ja als, wie man heute so schön sagt, als Pflege-Influencerin unterwegs sind. Sie gucken schon so, fühlen Sie sich auch als eine Pflege-Influencerin?
Eigentlich gar nicht. Also das war überhaupt nicht unsere Absicht. Ich weiß noch, wir saßen bei einem Kaffee im Dezember 23 zusammen und haben gesagt, ja mein Gott, dann laden wir das halt jetzt mal hoch, wenn Auszubildende uns sagen, dass da andere auch von profitieren können. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir solche Reichweite bekommen oder dass wir überhaupt irgendwie Likes bekommen. Also wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über irgendeinen Like, irgendeinen neuen Follower. Wir machen das, das merkt man, wenn man uns länger folgt, auch mal haben wir viele Videos, mal so gar nicht. Weil wenn wir im Urlaub sind, sind wir wirklich im Urlaub und zeigen vielleicht mal ein Strandbild oder so. Aber wir müssen immer eine gewisse Laune haben, wenn wir drehen wollen, damit das auch wirklich gut wird. Na, dann darf man nichts anderes im Kopf haben, so gerade.
Und ganz absichtslos haben Sie aber mittlerweile 13.400 Follower, habe ich gesehen. Und das ist ja wirklich eine große Reichweite. Was, glauben Sie, ist so das Geheimnis, dass das die Auszubildenden und andere, kann ich mir vorstellen, also es gucken ja vielleicht nicht nur Auszubildende zu, so faszinierend finden?
Weil es etwas anderes ist. Also wir haben ja viele Pflegeinfluencer, insbesondere aus dem Highcare-Bereich, auf Insta und TikTok vertreten. Da kommen wir jetzt so nicht her. Es gibt auch viele Accounts im Bereich der Praxisanleitung, aber da sind es eher Erklärvideos, Demonstrationen bestimmter Handlungen. Und wir machen ja alles falsch. Wir machen alles verkehrt. Also wir irritieren. Wir haben auch immer einen gewissen Humor in den Reels. Ja, wir bauen Fehler ein, das ist ja nicht richtig und manchmal gibt es auch Kommentare von Personen, die völlig irritiert sind und uns fragen, wie wir denn Praxisanleiterin sein können. Also ob man das nicht mal überdenken müsste, ob wir nicht nochmal die Ausbildung machen müssten, das kommt ja auch. Ja. Also wir irritieren auf jeden Fall und ich glaube, das ist das Geheimnis.
Ja, und es ist ja eine große Themenvielfalt. Ich habe mit großer Freude das Video gesehen, Einführungsrichtung von Zäpfchen bis der kalte Waschlappen. Ich habe festgestellt, Sie haben sich die Rollen auch ein bisschen aufgeteilt. Frau Janicki, Sie sind immer gern die Patientin und Sie sind immer gern die Pflegekraft. Das ist so. Sind das Ihre Vorzüge? So, jeder nimmt sich die Rolle, die er gern hat oder wie ist das?
Wir haben im Laufe der Dreharbeiten rausgefunden, dass ich ein sehr humorvoller Mensch bin und es gut verstehe, Agnieszka so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und dadurch entsteht das dann manchmal, dass man diesen verdutzten Azubi hat, den man so im Alltag ja auch ganz oft hat, weil Patienten auch mal ja Dinge äußern, mit denen Ausbildner gerade gar nicht gerechnet hat. Und deswegen, wir sprechen uns auch nie vorher ab. Es gibt kein Drehbuch. Wir haben nur ganz banal das Thema abgesprochen. Und ich versuche dann irgendwann irgendwas einzubauen, was sie auch verunsichert.
Das finde ich auch nicht immer so witzig. Also,
also es ist nicht alles genau vorher festgelegt, sondern es ist auch ein bisschen Stand-up.
Genau, wir haben ein grobes, also ein Thema, ein Oberbegriff, zu dem wir dann einfach ein Reel planen. Wir haben ein paar Schlagworte, was rein soll. Und dann legt Frau Janetzki immer los und irritiert mich und ich muss irgendwie reagieren. Das ist nicht immer leicht. Mhm. Also manchmal denke ich auch, oh Gott, hoffentlich wird mir alle niemals so eine Patientin. Also schon herausfordernd.
Aber das Konzept, und ich glaube, das ist ja auch wichtig dabei, sich treu zu bleiben, ist ja immer dieser kleine Filmclip und dann die Frage an die Community, natürlich vornehmlich an die Auszubildenden, wie würdet ihr entscheiden oder wie wäre es richtig? Und wie kommt da das Feedback? Da kommen die Kommentare drunter oder wird es auch dann irgendwie in der Anleitung diskutiert oder im Unterricht? Ich weiß gar nicht, oder ist das mehr so ein, wie macht man das?
Also ich werde auf dem Flur in der Pflegeschule immer wieder angesprochen, das ist ganz interessant. Und jetzt aktuell habe ich auch einen Kurs, bei dem zu Beginn der Stunde immer wieder thematisiert wird, Frau Otte, ihr letztes Reel, da müssen wir aber nochmal kurz drüber sprechen. Manchmal baue ich auch 1-2 Minuten ein, um das einmal zu reflektieren. Also da ist total viel Interesse vorhanden. Auf dem Flur werde ich immer angesprochen, das finde ich auch ganz interessant. Und auf Insta und TikTok läuft es tatsächlich über die Kommentare unter dem Reel. Wir lassen die Kommentare auch erstmal so stehen, greifen da jetzt nicht ein und klären es auf, sondern erst im Laufe der Zeit.
Es ist ja, habe ich gedacht, als ich mir so die Clips angeguckt habe, sehr vielfältig. Also es gibt so diese erste Ebene ist Pflegesituation aus dem Alltag, immer mit so einer Feder verhaftet und dann rauskriegen, was ist. Das ist so der Pflegealltag. Dann ist es natürlich der Blick auf die Ausbildung. Und dann haben Sie aber auch so Themen drin, da bin ich interessant drauf gestoßen, Ausbildungsabbrüche reduzieren. Also es geht ja weiter über andere Themen, auch über das Thema Diskriminierung, Diversität und so weiter. Das wird sich auch alles so ergeben haben im Laufe der Zeit. Wie entdecken Sie das, diesen Teil, dass Sie mit dieser Plattform und jetzt auch mit Ihrer Reichweite ja auch schon eine gewisse Stimme entwickelt haben? Wie nehmen Sie es wahr? Wie werden Sie gehört und was haben Sie für Chancen dabei?
Also Ideen bekommen, also diese Themen wie Ausbildungsabbrüche und sowas, das ist tatsächlich teilweise auch aus der Praxisanleitung entstanden, weil wir es ja wirklich hautnah von den Auszubildenden auch erleben oder auch Diskriminierung oder Gewalt in der Pflege, dass das einfach Themen sind, die uns beschäftigen und im Laufe der Zeit vermischt sich das so ein bisschen, was man erlebt in der Praxis mit dem Auszubildenden und was man dann auch irgendwie auf dem Account nutzen will, weil je weiter man wächst, desto mehr steigt auch irgendwie die Verantwortung, dass man sagt, okay, man will das aber noch mal ein bisschen streuen. Das ist ein relevantes Thema. Und man stößt ja auch bei Instagram auf ganz viele andere, ich sag jetzt mal Influencer, ich finde die Bezeichnung immer so schräg für einen selbst, dass man sich mit denen austauscht und dass man auch wirklich was bewegen kann, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich aktuell versuchen, in der Pflege gegenseitig zu motivieren, gegenseitig zu unterstützen. Und da ist Instagram tatsächlich auch eine gute Plattform, wo man Gleichgesinnte finden kann. Ich finde tatsächlich schon, dass man gehört wird. Uns erreichen ja auch über Instagram ganz viele Nachrichten über gerade solche Posts, die vielleicht auch mal so ein bisschen tiefer gehen, wenn es dann um Ethik geht oder Gewalt geht, dass viele Auszubildende uns auch ihre Geschichten berichten. Also auch Auszubildende, die wir gar nicht kennen, die irgendwo im Einsatz sind und irgendwie nach Rat fragen, wie sie damit umgehen sollen. Das passiert tatsächlich auch. Und das freut uns immer sehr, dass wir da auch so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen. Dass man uns das anvertraut.
Ja, ich wurde mal bei DM angesprochen, zwischen den Regalen der Hygieneartikel und der Seifen, glaube ich, von einer Auszubildenden einer anderen Pflegeschule.
Das ist ja pflegetechnisch auch ganz gut.
Ja. Und ja, da hat sie mich tatsächlich angesprochen und wir sind ins Gespräch gekommen. Das fand ich auch ganz interessant, also dass ich auch so im Alltag wiedererkannt werde und auch angesprochen werde und dass die Auszubildenden auch irgendwie das Bedürfnis haben, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ja. Nicht nur über Insta, sondern auch persönlich.
Und ich habe jetzt aber auch richtig gehört, dass es so einen außerhalb von Instagram, sondern über die Instagram-Community derer, die solche Videos machen, auch mit anderen Schwerpunkten sozusagen, so eine Community gibt, ein Netzwerk, wo man sich dann auch austauscht sozusagen. Das habe ich richtig verstanden.
Genau, ja, wir waren letztes Jahr auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin und haben da einige kennengelernt, die man sonst halt auch nur so von Instagram kannte und sind gut ins Gespräch gekommen. Und wir haben sogar eine Gruppe bei WhatsApp und tauschen uns aus, was einander so beschäftigt. Wir alle sind irgendwo Praxisanleiterinnen, haben einen Bezug zur Ausbildung und haben alle ja auch unterschiedliche, aber auch gleiche Hürden zu bewältigen im Alltag.
Ja, wenn man jetzt die Clips guckt, dann stellt man auch fest, Sie sind natürlich als Praxisanleiterin gestartet, aber wenn man genauer hinguckt, hört man auch durch, dass sie ganz unterschiedliche Rollen haben. Und das ist auch ein bisschen die Chance, das gerade mal ein bisschen zu sortieren. Wir fangen mal an, Frau Otte. Was machen Sie eigentlich alles? Sie sind ja nicht nur auf dem Instagram-Kanal aktiv. Und man muss jetzt nicht denken, das ist das, womit Sie Ihr Geld verdienen, sondern das ist ja eigentlich was anderes.
Ja, ich bin Berufspädagogin und bin Lehrerin an der Pflegeschule des EVKBs. Ich unterrichte also an 3 Tagen in der Woche Auszubildende in der Theorie, bin bei Praxisbegleitung unterwegs und nehme natürlich auch die Examen ab, schriftlich, praktisch und mündlich. Und habe dann noch einen Stellenanteil von 40% als Referentin für Bildung und Innovation.
Ah ja. Genau. Und das ist der Teil, der Sie auch gerade beruflich noch mal eng verbindet, weil den Teil haben Sie auch als Referentin für Bildung und Innovation. Und Sie sind aber nach wie vor als Praxisanleiterin tätig, Frau Janetzki.
Genau. Ich bin Praxisanleiterin hauptamtlich im Krankenhaus Mara im Schwerpunkt Epileptologie. Also ich begleite Auszubildende auf der Station für Diagnostik bei Epilepsie und Prächirurgie. Also ja, Menschen, die an ihrer Epilepsie, an ihrem Kopf operiert werden können und hoffentlich dann auch keine Epilepsie mehr haben, prüfe auch praktische Examen, nur praktische, die anderen nicht, und studiere nebenbei aktuell noch im Master Berufspädagogik neben der Arbeit.
Also eine große Vielfalt, die Sie mitbringen und hineinbringen in dieses, in diese Arbeit und in diese, ja auch in den Ergebnissen, die wir dann in den Videos auch bestaunen dürfen. Jetzt ist mir nochmal klar geworden, dass Sie im Bereich dieser Bildungs- und Referentinnenarbeit ja auch noch ein bisschen eine Stufe davor gehen, indem Sie ja nicht nur Auszubildende begleiten, sondern auch für Ausbildung werben. Also Sie sind auch ein bisschen als Botschafterin für Ausbildung unterwegs. Das, finde ich, erzählt ja auch ein bisschen was über unsere Zeit. Das will ich gar nicht werten, sondern es ist so, wir suchen händeringend Nachwuchs. Und das erzählt ja auch was, dass wir darin als Haus investieren und sagen, wir schicken Leute los, für diesen Beruf zu werben. Wie machen Sie das und was erleben Sie dabei?
Also es ist bis jetzt öfter so gewesen. Ich bin ja auch erst seit Januar dabei. Es macht aber sehr viel Spaß. Man ist teilweise in Schulen unterwegs. Die Schulen nehmen im Rahmen von Berufsorientierung Kontakt zu uns auf, dass sie sagen, sie gestalten da gerade so einen Berufsparcours. Das ist tatsächlich ein gängiges Format. Und dann ja überlegt man, dann sagt man erstmal zu, wenn man Zeit hat an dem Tag, und darf dann quasi einen Tag, einen Parcours gestalten zum Thema Pflege. Wir repräsentieren aber in unserer Stelle als Referentin nicht nur die Pflege. Wir beschäftigen uns auch mit den anderen Berufen, die die Gesundheitsschulen hier im EVKB haben, also auch Ergo, Diätassistent, Physiotherapie, MTR. Und dann kann man quasi die Schüler, sind oft Gesamt- oder Realschulen, nochmal darüber informieren, was wären eure Wege, was sind eure Optionen in Bethel, welche Ausbildung könnt ihr bei uns machen. Man hat meistens dann irgendwie noch was zum Üben mit, also entweder so eine Blackbox für Händedesinfektion oder dass man zusammen an einer Infusion was macht oder gegenseitig Vitalzeichen misst, also sich mit dem Stethoskop abzuhören, ist immer was, das machen die super gerne, einfach mal das Herz selber abhören oder den Puls fühlen. Genau, und dann ist man immer auswärts unterwegs, also Gütersloh, Herford, Sennestadt.
Und Frau Otte, wenn Sie da miteinander unterwegs sind, wie erleben Sie die Auszubildenden? Ist der Pflegeberuf einer, der die Menschen, die Jugendlichen nach wie vor interessiert? Oder ist es eher, wo sie distanziert sind oder sagen, nee, wir wollen lieber gleich Influencer werden?
Nee, also ich erlebe schon so, dass die Schülerinnen und Schüler, es sind ja noch keine Auszubildenden, da Interesse an dem Beruf haben. Warum das so ist, müsste man mal überlegen, ob es vielleicht auch etwas mit der Pandemie zu tun hat, dass da einfach noch mehr Interesse gewachsen ist für diesen Beruf, oder ob es doch auch viel mit Social Media zu tun hat, dass da einfach immer mehr Pflegeinfluencer unterwegs sind. Gerade auf TikTok sind die Jugendlichen ja sehr häufig unterwegs und vielleicht begegnet ihnen auch mal das ein oder andere Pflege Video, dass sie da vielleicht das Interesse entdecken.
Also das heißt, sie erleben eher, dass die Jugendlichen ein Interesse haben und ein positives Bild von Pflege und sagen, das würden wir gerne machen, das ist ja schön. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass über Pflege ja häufig auch das Bild entsteht, das ist halt so ein Job in Schichten und dann hast du da ständig viel zu viele Patienten und so weiter. Und ich glaube, wir sind ja auch dabei, die gerade zu erzählen, was das für ein vielfältiger Beruf ist und was damit für Möglichkeiten da sind und dass vieles auch anders ist, als das Bild manchmal ist. Und es ist ja schön zu hören, dass bei Jugendlichen auch schon diese Botschaft angekommen ist, vielleicht auch durch ihre Arbeit, durch die Arbeit vieler anderer, die auf Instagram und Social Media Kanälen unterwegs sind und über ihr Berufsthema. Was ja ein bisschen auch immer spannend ist, ist zu hören, wie sind Sie eigentlich dazugekommen, was Sie so machen? Was hat Sie gereizt, in die Pflege zu gehen? Oder ist das was Vorgezeichnetes gewesen, weil die Eltern schon in der Pflege waren und Sie es bei uns wären alle Gesundheits- und Krankenpflegerin?
Also tatsächlich ist meine Mutter Krankenschwester damals noch. Die hat in ihrer Ausbildungszeit ihren Mann kennengelernt. Das war ihr damaliger Stationsarzt. Das war mein Vater dann. Also so ein bisschen klischeehaft im Krankenhaus Liebesgeschichte gestartet. Und ich habe mich immer für Medizin interessiert tatsächlich. Ich wollte ganz lange in der Tiermedizin, habe dann da ein Praktikum gemacht und fand das ganz furchtbar irgendwie. Und hab dann, weil ich nach dem Abitur nicht direkt irgendwie was machen wollte, hier in Beteljahr gestartet. Ich komme auch ursprünglich gar nicht aus Bielefeld. Also Bielefeld ist für mich eine riesige Großstadt. Ich komme eigentlich eher so ein bisschen vom Dorf, Lübbecke, so Bünde die Ecke. Bielefeld ist für mich immer riesig. Also das ist für mich schon eine richtige Großstadt. Und nach meinem Beteljahr habe ich mich so ins Krankenhaus Mara verliebt, weil ich da auch mein soziales Jahr gemacht habe und fand Betel einfach mit dieser ganzen Art der Integration und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen so spannend, dass für mich im Beteljahr schon klar war, ich mache meine dreijährige Ausbildung und dann arbeite ich in Mara. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht.
Das habe ich jetzt schon unterschiedlich gesagt. Das finde ich spannend, dass es so diese Wege gibt nach Bielefeld und nach Bethel, dass man eben von mir aus ganz von außen kommt, weil hier eben was frei war. Oder diese Biografie, für die Sie auch ein bisschen stehen. Ich habe ein Beteljahr gemacht und dann hat sich so eins zum anderen gefügt, was erstmal vielleicht völlig absichtslos war, dass man sagte, ich weiß noch gar nicht, was ich danach mache. Ist es bei Ihnen ähnlich gewesen oder haben Sie ganz anderen Weg gegangen?
Ja, bei mir war es so, dass meine Großmutter immer die Schwarzwaldklinik geguckt hat. Und ich war auch viel bei meiner Großmutter. Genau. Und habe immer fleißig mitgeguckt. Meine Oma hat dann immer wieder gesagt, ach, Agi, guck mal, das ist so ein schöner Beruf. Möchtest du den nicht machen, wenn du groß bist? Und irgendwie hat sich das so eingeprägt. Ob es das wirklich war, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war schon der richtige Weg. Und dann habe ich als Jugendliche gedacht, ach, Oma hat doch gesagt, ich könnte mal in die Pflege gehen. Dann mache ich doch mal so ein Jahrespraktikum mit 16. Und das habe ich dann gemacht und wurde da super begleitet vom Team. Und habe da entdeckt, das ist großartig, was ich hier erlebe. Also so ein enormer Teamzusammenhalt. Es wurde viel gelacht. Es war einfach so eine tolle Atmosphäre. Und auch wie ich als Praktikantin angenommen und begleitet wurde und unterstützt wurde, hat mich total abgeholt. Und deshalb habe ich mich dann auch für die Ausbildung entschieden.
Ah ja, schön. Und welchem Pflegevorbild hängen Sie nach? Wollten Sie immer eine Oberschwester Hildegard werden oder...
Ich glaube, da gab es kein Vorbild.
Sie sind zum Glück ihren eigenen Weg gegangen und haben es gefüllt, wie es ihnen entspricht. Ja. Frau Janetzki, Sie geben ja auch auf dem Instagram-Account so ein ganz bisschen Einblick in Ihr Privatleben und also ganz begrenzt. Wenn man genau hinguckt, merkt man, dass Sie ein Meerestyp und ein Strandtyp sind. Ja. Das ist so?
Ja, ich bin der entspannende Urlauber, der am Strand liegt und die Bücher liest, die er das ganze Jahr nicht lesen konnte, weil er da die ganze Zeit irgendwie mit Arbeit beschäftigt ist. Da liest man ja auch viel.
Was lesen Sie so gern für Bücher?
Fitzek tatsächlich gerne. Also dann so Richtung Thriller, was Spannendes. Ja. Das, wo andere Leute sagen, danach kann ich nicht schlafen, das finde ich super beruhigend. Weiß auch nicht warum.
Und sind Sie, das fällt mir gerade ein, weil ist ja völlig anderer querer Gedanke zu, kann ich nicht schlafen, aber sind Sie so in diesem Pflegebereich, als Sie noch im vollen Stationsbetrieb hatten, eigentlich der Tagdienstmensch gewesen oder der Nachtdienstmensch?
Ich habe tatsächlich beides gerne gemacht. Da wir aber zumindest in Mara 1, wo ich dann am Ende gearbeitet habe, hatten wir auch Menschen, die vorwiegend Nachtdienst gemacht haben. Da war es dann immer sehr begrenzt. Und ich muss schon sagen, wenn man Nachtdienst nicht regelmäßig macht, ist man irgendwann raus. Also dann wird es irgendwann richtig anstrengend. Ich war eher dann irgendwann so der Frühdienstmensch, der gerne dann wirklich um 14 Uhr Feierabend gemacht hat und dann irgendwie noch Zeit hatte, irgendwas zu unternehmen. Spätdienst im Sommer fand ich furchtbar.
Ja, gut. Das kann man verstehen, wenn es draußen lange hell ist und schönes Wetter. Frau Otte, wir haben uns darüber mal irgendwann unterhalten, erinnere ich mich, wo Sie auch gesagt haben, also bei dem Instagram-Kanal sind Sie sehr klar, da sind Sie beruflich, da lassen Sie Privates heraus, das ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Aber wenn ich sozusagen Mäuschen spielen dürfte in Ihrem Privatleben, was ist denn der Teil, der, wo Ihre Leidenschaften stecken? Ein bisschen neugierig zu hören, wer ist die Frau Otte privat?
Oh je, das ist schwierig. Ja, ich bin Mutter, ich habe 2 Söhne. Ich bin verheiratet, ich habe einen kleinen Steingarten, den ich über alles liebe. Da bin ich auch nachmittags vom Frühling bis zum Herbst immer und gucke nach dem Unkraut fast täglich und bin da am Unkraut zupfen und rupfen. Genau,
Ein
Nachmittag. Und ich mache viel Sport, bin sehr aktiv, bin gerne in der Natur. Deswegen liebe ich den Teutoburger Wald und Bielefeld. Bielefeld ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich bin hier total gerne. Mhm. Ich würde auch niemals wegziehen, weil ich hier viele Vorteile sehe. Also viel Sport, viel Natur, viel Garten und natürlich meine Familie.
Ja, klingt nach einem schönen Genuss und so einer gewissen Ruhe. Im Gegensatz zu dem, weil ich glaube, dass Sie ja miteinander durch den Account, aber auch durch Ihre vielfältigen Aufgaben da auch mit einer großen Energie unterwegs sind. Also ich finde, Sie machen das alles toll und das ich gucke da auch gern zu, aber ich ahne auch, dass das ja eine Menge Energie fordert, weil das ja auch, Sie switchen ja auch immer zwischen den Aufgaben hin und her. Das ist ja eben jetzt nicht so, ich gehe morgens in mein Büro und bin dort und mache meine Arbeit und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern das ist ja auch ein sehr kreativer Prozess und das kann ich mir gut vorstellen, dass auf der einen Seite Meer und Sonne oder so ein Steingarten einfach Oasen sind, wo man vielleicht auch alles hat. Aber auf diesen Teil der Rolle will ich nochmal kommen, weil ich mir vorstellen kann, wenn man so unterwegs ist in so Social Media, und das ist ja auch zwar jetzt schon länger, aber für uns, die wir dann plötzlich so eigentlich eher No-Names sind und dann so ein bisschen, was weiß ich, Y-Promis werden, weil man die Leute eben von Instagram kennt, man kriegt ja auch eine Zuschreibung. Wie geht's Ihnen damit?
Also das ist natürlich auch so ein bisschen tageszeitabhängig, wie ich damit umgehe. Das war jetzt eine Situation bei DM, damit konnte ich ganz gut umgehen. Es gibt natürlich auch Auszubildende, die uns über Insta anschreiben, also auch aus meinem Unterricht, das war auch schon mal Thema, wo ich dann ganz klar sagen musste, das geht nicht. Also ich habe 2 Rollen und wenn du mich in meiner Rolle als Lehrerin kontaktieren möchtest, dann musst du das im Rahmen der Schulzeit machen und nicht abends um 20 Uhr über Insta. Ja. Also da muss ich einfach auch sehr transparent und klar sein in der Kommunikation, bin ich aber auch, das wissen meine Auszubildenden auch. Die Azubis wissen auch, dass alles, was im Klassenraum passiert, immer im Klassenraum bleibt, dass ich daraus nichts irgendwie auf Insta veröffentliche oder irgendwelche Bilder oder Geschichten oder sonst was. Also alles, was da im Raum ist, bleibt auch im Raum. Mhm. Und das nehmen die Azubis auch gut an. Und ja, was die Rollenerwartung angeht, ist es nicht immer leicht. Also ich bin auf der einen Seite natürlich die Lehrerin an der Pflegeschule und gestalte den Unterricht und nehme die Prüfungen ab. Und ich hatte auch schon Situationen, in denen ich Prüfungen abgenommen habe und Azubis erwartet haben, okay, Frau Otte, die ist total lässig und super locker und ist ja immer für Azubis und für gute Bedingungen und für gute Noten, die wird mir bestimmt eine 1 geben. Mhm. Ich bin dann aber in der Rolle als Lehrerin in dieser Situation und muss natürlich auch objektiv bewerten. Und manchmal kommen da auch nicht gute Noten raus. Das hängt ja immer von den Azubis ab, nicht von meiner Tageszeit zum Beispiel. Und da habe ich auch schon mal Situationen gehabt, in denen die Azubis so ein bisschen ihren Unmut verkündet haben und das nicht nachvollziehen konnten. Und ich bin doch immer die nette Frau Otte und warum ich jetzt so eine Note gebe. Also da sind die Rollenerwartungen auch schwierig. Und da muss ich auch immer sehr klar sein. Das ist aber manchmal nicht so leicht für mich auszuhalten.
Also ich kann mir das gut vorstellen, weil das ist ja in dieser medialen Welt auch alles trotzdem immer irgendwie noch relativ neu, wenn man das plötzlich so erlebt. Mhm. Und da muss, es gehört ja auch eine Sensibilität dazu, das dann zu gestalten und leben, weil ich mir vorstellen, auch das andere Umfeld, kann mir auch vorstellen, dass ja die Kolleginnen und Kollegen, für die ist das ja auch vielleicht an manchen Stellen eine Herausforderung. Also manche Kollegen kann ich mir vorstellen, die lernen auch noch ein bisschen was und stellen fest, ach guck mal, ich habe das schon 30 Jahre so gemacht und jetzt stelle ich fest, also das Zäpfchen haben hoffentlich alle richtig umeingeführt. Das ist ja, also das hat ja auch einen schönen Effekt, das muss man ja sagen. Es gehört der Leben, also Ausbildung oder Lernen ist ja auch ein lebenslanger Prozess und berufslebenslanger Prozess. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, sich so dafür miteinander dann auch zu sensibilisieren und dann eben zu sagen, gut, ich bin jetzt hier in dieser Rolle und darauf muss ich es auch begrenzen. Und in einer anderen Rolle habe ich dann auch eine andere Aufgabe. Und da bleiben sie natürlich trotzdem nett, aber wenn eine Prüfungsleistung eben nicht so ist, dann ist es so. Jetzt habe ich mich gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn Sie jetzt, also es nimmt ja manchmal so eine Dynamik an, auch so ein Instagram-Account, dann macht man das, 13.400 Follower und so weiter und so fort. Sie gehören jetzt nicht in den Bereich der Influencer, die dann als sehen, wir haben euch was zu sagen, wir haben uns getrennt und dann kommen Sie wieder zusammen, das große Comeback. Aber ich liefere Ihnen noch Ideen, was Sie noch machen könnten. Kleiner Spaß. Aber was wäre denn, wenn Sie jetzt feststellen würden, es gut ist, funktioniert jetzt nicht mehr oder wir machen es jetzt nicht mehr. Sie kommen jetzt an den Punkt, sagen, es klappt nicht mehr. Ist es etwas, wo Sie sagen, okay, das ist dann so? Oder haben Sie schon so ein bisschen Ihr Herz daran verloren, dass Sie sagen,
wir hatten schon so eine Situation.
Ich wollte gerade sagen, wir waren sogar schon einmal so weit, dass wir einfach gesagt haben, also da ich nebenbei studiere und auch zusehen muss, dass ich meinen Unistoff durchkriege und wir dann auch versetzt Urlaub hatten und gar keine Zeit hatten. Und man muss wirklich sagen, das sieht immer so leicht aus, aber Leichtigkeit kommt nicht von irgendwoher. Mhm. Und man muss eine gewisse Stimmung haben, hatte ich ja schon gesagt. Und manchmal fühlen wir uns auch nicht nachdrehen. Und bei uns ist es ganz klar, wir gehen da sehr offen mit um. Unsere Freundschaft steht an erster Stelle. Und sobald einer merkt, das belastet mich gerade mehr, als dass es mir was gibt, dann würden wir aufhören. Mhm. Da sind wir aber auch ganz, ganz fein mit. Also beide, glaube ich.
Ja.
Denn das muss man ja nochmal ganz klar sagen, das ist ja Teil auch Ihrer Privatinitiative, mit der Sie das machen. Das ist jetzt sozusagen zwar mit dem Beruf verknüpft, aber das machen Sie alles zusätzlich und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Aber ich finde es ein schönes und tolles Medium, leicht als Zugang. Ich weiß gar nicht, ob schon jemand es als offizielles Lehrmittel wie ein Buch mit anerkannt hat in der Praxisanleitung.
Ja, sogar in der Lehre.
Ja, genau.
Ah, ja. Wir haben mehrere E-Mails bekommen von Berufspädagoginnen aus ganz Deutschland sogar. Aus Berlin sehr viel, aus Hamburg, München und da unten Süddeutschland war auch vertreten, die uns gefragt haben, ob sie die Videos im Rahmen ihrer Unterrichte nutzen dürfen. Und da haben wir natürlich zugestimmt, finde das super, aber auch Praxisanleitende, die uns kontaktiert haben.
Ich würde gerne noch einen Gedanken zu der Praxisanleitung verlieren, nochmal weg vom Instagram-Account jetzt nur, sondern so das Thema Praxisanleitung, weil ich so in meinen Gesprächen nochmal mitbekommen habe, in diesem neuen Pflegeberufegesetz, was jetzt seit ein paar Jahren da ist, Pflegefachfrau, Pflegefachmann, welchen Stellenwert nimmt die Praxisanleitung da eigentlich ein in diesem Verhältnis Schule, Praxisanleitung, Arbeit auf den Stationen für Auszubildende? Sie sind ja nicht einfach eine Nice-to-have-Rolle.
Nee, das ist ja definitiv auch verankert. Wir leisten 10%, die gesetzlich vorgeschrieben sind von einem Einsatz. Also wenn jemand zu einem Einsatz kommt und er hat 400 Stunden, Sollstunden, die er leisten muss, sind 40 Stunden davon professionell, pädagogisch, didaktisch zu planen. Und das übernimmt dann unsere Abteilung Praxisanleitung, der jeweilige Praxisanleiter und natürlich auch die Kollegen der Station, die eine Praxisanleiterfortbildung haben. Die sind auch ganz, ganz wichtig dabei. Man kann nicht immer alles allein machen. Wenn ich jetzt so an meine Kollegen auf Station denke, ich würde das niemals ohne die PAs der Station auch schaffen. Die sind eine ganz große Unterstützung. Mhm. Aber Ausbildung hat eine ganz andere Rolle als zu meiner Zeit damals noch.
Gab es die da in dieser Weise noch nicht so Praxisanleitung? Oder?
Gab es schon, aber nicht 10% verpflichtend.
Mhm. Also das ist eher eine Stärkung geworden und da sehen Sie, ist das auch auf einem guten Weg. Ist das auch ein Teil, wo Sie merken durch den Kontakt und gerade dieses Thema, was wir vorhin hatten, Ausbildungsabbrüche, was uns ja auch als Unternehmen beschäftigt, dass es uns ja auch wichtig ist, um der Auszubildenden willen erstmal sie gut durch eine Ausbildung zu begleiten, dass Sie sagen, da haben Sie auch eine wichtige Funktion, jetzt auch mal völlig jenseits aller Kameras in der Beziehungsgestaltung.
Definitiv. Also die Praxisanleitenden sind ja immer erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht so gut läuft, wenn jemand Sorgen hat. Gerade dieses, man nennt es mal so schön Praxisschock. Also wenn jemand mit ganz vielen Idealen und Ideen aus der Theorie kommt und alles perfekt machen will und dann aber an der Realität scheitert, das ist gerade für einen jungen Menschen sehr schwierig, das zu verarbeiten, das richtig einzuordnen, dass man dann auch mal sagt, es ist in Ordnung, dass das jetzt nicht so geklappt hat, wie du es wolltest, weil ich sage meinen Auszubildenden immer, sobald du mit Menschen im Kontakt bist, musst du damit rechnen, dass dein Plan nicht aufgeht, weil du einen Interaktionspartner hast, der vielleicht sagt, nö, ich will das jetzt gerade nicht. Man weiß aber vielleicht, die Zähne müssen geputzt werden. Das muss sein. Na, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand etwas ablehnt, was ich ja eigentlich gut meine, weil ich will ja helfen. Und da beispielsweise damit denen in einen Austausch zu gehen und dass sie das auch, ein Stück weit muss man das aushalten und das muss man auffangen und begleiten. Und da sehe ich beispielsweise auch mich in der Verantwortung als Praxisanleiterin.
Haben Sie schöne Momente da begleiten dürfen, wo Sie den Eindruck hatten, Mensch, da hat es junge Auszubildende gegeben, die wirklich gezweifelt und gehadert haben und Sie konnten, vielleicht nicht Sie allein, aber nochmal miteinander gucken und es ist doch erfolgreich geworden für die?
Ja, doch, da würden mir einige einfallen. Ne? Also es ist ja auch immer, was schwierig in der Ausbildung ist, was immer ganz oft auch vergessen wird von den Stationen ist, die sind, Auszubildende sind ja nur kurz da, so 4 bis 6 Wochen, sage ich jetzt mal im Schnitt. Man muss sich jedes Mal auf ein neues Team einlassen, man muss immer sich anpassen, man muss immer gucken, was habe ich denn jetzt gerade für andere 20 neue Kollegen neben mir, was wollen die von mir? Also es ist ganz viel mit Erwartungen, man hat einen hohen Druck und jeder will ja auch was anderes sehen. Also ich will vielleicht was anderes sehen als ein Praxisanleiter auf einer anderen Station. Und man muss als Auszubildender super anpassungsfähig sein und erstmal dann auch merken, was kann ich nicht. Und es gibt so vielfältige Pflegeangebote, selbst wenn man jetzt bei mir im ersten Einsatz ist und sagt, oh, Neurologie, das ist gar nicht meins. Ja, es gibt aber noch so viele andere Gebiete, wo man reinschnuppern kann. Selbst wenn man nach der Ausbildung sagt, Krankenhaus, Aber dann ist es vielleicht doch das Pflegeheim, was man interessant findet oder die ambulante Pflege. Und da muss man die einfach immer bestärken, dass sie sagen, wenn euch grundsätzlich die Arbeit mit Menschen liegt und ihr sagt, ihr macht das gerne, guckt euch andere Einsatzbereiche an. Es ist nicht überall so wie auf Station XY.
Hm. Also mir wird gerade nochmal deutlich, was wir ja alle wissen und auch fühlen, aber wie unsere Berufe im Gesundheitswesen eben dann doch Beziehungsberufe sind mit den Patientinnen und Patienten, aber auch untereinander, miteinander. Und dass es eben nicht nur ein Beruf fachlich lernen ist, sondern dass es viel davon abhängt, dass Auszubildende auch Menschen wie Sie haben, die Sie da Stück für Stück begleiten durch unterschiedliche Kanäle und Wege. Und ich freue mich, dass Sie das machen und ich freue mich noch viel von Praxisanleitung on Air zu sehen und zu hören. Danke Ihnen herzlich, dass Sie heute ein bisschen erzählt haben und einen Ausschnitt gegeben haben aus Ihrer Arbeit und Ihrem Leben. Vielen Dank.
Gerne.
Gerne.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.